Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen und zwar dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem immer nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir, das sind Maike und ich. Maike, wie geht's?
Moin Nils, mir geht's total großartig. Ich habe auch seit Tagen unfassbar gute Laune und ich weiß zwar nicht genau, woran es liegt, aber ich nehme es mit. Ich versuche das Gefühl so lang zu halten wie möglich. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut. Also ich freue mich halt. Wir machen heute Abend eine Gala, eine virtuelle Gala und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist mein letzter Termin davor. Super,
ja. Ja, ich bin auch mega gespannt. Das haben ein paar Kolleginnen von uns organisiert und die lassen keinen Tropfen durchsickern, was passieren wird. Deswegen mal gucken, aber vor allem freue ich mich über unseren Gast heute. Und zwar ist Anja Schlösser bei uns. Ich würde ein bisschen was kurz erzählen. Sie hat ein IT-Unternehmen Code of Africa gegründet. Ursprünglich kommt Anja gar nicht aus der IT-Welt, sondern aus dem Fashion-Bereich und hat bei der Otto Group gearbeitet. Aber ein Sabbatical im Jahr 2014 hat dann so ein bisschen alles verändert. Und zwar war Anja mit ihrem Freund Olaf im Südpazifik, hat dann in Sansibar 3 Monate an der Uni gearbeitet und eben nochmal ganz andere Erfahrungen rund um das Thema Impact gemacht. Und das war so ein bisschen der Beginn der Reise zu Code of Africa. Und wir hatten ja ein Vorgespräch mit dir, Anja, und das war schon so cool und da habe ich so alles aufgesaugt. Und vor allem ging es da ja auch über so ein Land, zu dem ich bis jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so eine Vorstellung hatte. Und es wäre großartig, wenn du uns vielleicht mal erzählst. Erstmal herzlich willkommen, Anja, und wo bist du denn? Von wo bist du denn zugeschaltet?
Danke, liebe Maike, danke, lieber Nils, für das Intro. Ich bin zugeschaltet aus Kigali, das ist die Hauptstadt von Ruanda. Liegt in Ostafrika, ist ein bisschen kleiner als Belgien. Dementsprechend irgendwie, wenn man sich auf so einer großen Weltkarte anguckt, da muss man schon recht genau hingucken. Also das ist Mini, liegt zwischen, oder was heißt zwischen, ist mit Burundi, Uganda, Kenia, Tansania und der Demokratischen Republik Kongo umgeben. Mhm. Und hier sitze ich gerade tatsächlich im Homeoffice, weil auch hier in Ruanda gibt es Lockdown. Wir dürfen gerade nicht ins Büro gehen, sondern arbeiten von zu Hause aus, sowohl ich als auch natürlich das Team und alle anderen hier. Lockdown bedeutet aber hier auch tatsächlich im Moment, dass wir nur mit Police Clearance das Haus verlassen dürfen, also wenn es mal zum Einkaufen oder so geht. Das ist also ein bisschen strenger als das, was ihr so kennt. Mhm. Habe gerade so den Arbeitstag beendet. Es ist jetzt hier ein Stündchen später als bei euch. Genau, es ist duster draußen. Ja, und ich freue mich ganz tüchtig, jetzt hier bei euch im Podcast mitwirken zu dürfen. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, gerne. Du, ich hatte jetzt eben schon ein bisschen von deinem Sabbatical erzählt. Magst du da nochmal deine Erfahrung teilen, auch erzählen? Also würdest du das als Aha-Moment auch bezeichnen, der dich so auf den Weg hin zu Code of Africa geführt hat?
Absolut, definitiv. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, knapp 20 Jahren im Textil- oder Fashion-Bereich gab es vielleicht kurz vorher nochmal, genau vor meinem Sabbatical, ein Aha-Effekt, der mich überhaupt dazu veranlasst hat, mal neu drauf rumzudenken, wo soll denn so die Reise hingehen? Und zwar war das, haben ja bestimmt auch alle mitbekommen, die jetzt zuhören, den Zusammensturz von der Textilfabrik in Bangladesch, das Rana Plaza, 2013. Und das hat mir auch irgendwie nochmal so die Augen geöffnet, auch wenn ich irgendwie bei Otto arbeitete. Und Otto ist ja wirklich Vorreiter, was so Corporate Social Responsibility angeht, legt extremst viel Wert auf Arbeitsstandards auch in den Produktionsstätten vor Ort, haben bindende Governance-Strukturen irgendwie schon lange implementiert und so weiter und so fort. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, so dieser Fashion-Wahnsinn. Es ist immer Preisdruck da, egal wie nachhaltig man produziert. Immer mehr schreien nach Fast Fashion und will ich irgendwie überhaupt noch Teil dieses Rädchens sein? Ne? Also man kann immer irgendwie so in seinem Kosmos natürlich etwas bewegen, aber der ist dann trotzdem irgendwie in diesem Gesamtkosmos, wenn man sich eben dieser Fashion- und Textilbranche befindet, dann doch eher gering dieser Impact. Ja, und das hat mich dann sozusagen irgendwie zu diesem Sabbatical veranlasst, war so ein Trigger-Moment. Und genau, als das, was du schon gesagt hast, als dann 2014 das wirklich soweit war, dass ich 6 Monate freinehmen konnte, gemeinsam auch mit meinem Freund, das war ganz klasse. Und wir zuerst irgendwie ganz normal, sag ich jetzt mal, gereist sind, haben uns mit dem Südpazifik einfach irgendwie eine Destination ausgesucht, die man sonst in so 2 Wochen irgendwie nicht bereist. Und haben aber dann gesagt, wir wollen jetzt nicht nur backpacken, sondern wir wollen irgendwo auch was Sinnvolles leisten und sind auf eine, ja, so eine kleine Uni, NGO war das allerdings auch, Hands Across Borders, auf Sansibar aufmerksam geworden, die junge Erwachsene in dem Bereich Tourism Management weitergebildet hat. Und dann haben wir das gemacht und am Anfang hatte ich echt mega Schiss, weil das ist so, Mensch, kann ich das überhaupt? Tourism Management ist was, das kennt man so auch von der Seite, ich bin Tourist irgendwo, aber ich habe noch nie als Frontdesk Agent zum Beispiel irgendwo in einem Hotel gearbeitet und kenne dementsprechend die Branche nur von der Seite des Kunden. Bin aber sehr viel auch dienstlich gereist und habe gedacht, so komm, jetzt mal Arschbacken zusammengekniffen, das kriegst du schon hin. Und das war auch nochmal so ein Aha-Effekt, ne? Sich einfach was trauen, einfach mal so in so ein ganz neues Feld springen. Ich habe auch noch nie unterrichtet in meinem ganzen Leben. Plötzlich saßen da 30 sehr wissbegierige junge Erwachsene zwischen 18 und 30 vor einem mit großen Augen und waren halt einfach spannend. Es war halt eine total spannende Zeit. Nicht unanstrengend, aber wahnsinnig auf ganz, ganz vielen Ebenen, impactreich. Und um auf deine Frage jetzt mal konkret zu antworten, das war der Trigger zu sehen irgendwie, was kann man denn mit dem, was man alles so, wir alle miteinander, so mit auf den Weg bekommen haben, was kann man da eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, ne, es waren 3 Monate, was kann man da alles bewegen? Und ist es jetzt wirklich so wahnsinnig nachhaltig, die nächste Denim-Kollektion zu produzieren? Und nee, ist es nicht. viel länger habe ich da noch nicht beim Konzern gearbeitet. Bin dann 2015 wiedergekehrt aus dem Sabbatical und Ende 2016 habe ich dann wirklich die Entscheidung getroffen. Raus da und auf der Suche nach etwas anderem, mehr Nachhaltigem in meinem Leben.
Ja, und dann kam Code of Africa. Und Code of Africa, vielleicht kannst du da mal. Ihr seid ja da in Ruanda beziehungsweise Ostafrika. Also warum, also erstmal, was ist das und warum jetzt auch Ruanda und Ostafrika? Also warum sucht man sich jetzt halt dieses kleine Ding da aus?
Das kleine Land. Dieses kleine Miniland. Muss ich ganz kurz auch ganz klein bisschen ausholen. Und zwar, das war nicht der erste Schritt gleich nach der Kündigung sozusagen, sondern da haben mein Freund und ich erstmal eine kleine Boutique Advisory, also so eine kleine Consultant Agency gegründet mit dem Fokus darauf, in Schwellenländern und Entwicklungsländern sozusagen Business Enablement zu betreiben, weil wir während unserer Reiserei, aber auch durch Bekannte, mitbekommen haben, wie viele Startups jetzt auch konkret auf dem afrikanischen Kontinent es hier gibt, was für wahnsinnig tolle Ideen es hier gibt, aber dass diese aus den unterschiedlichsten Gründen oft entweder scheitern oder eben nicht skalieren und so mehr so dahin dümpeln und ums Überleben kämpfen sozusagen mit ihren kleinen Unternehmen. Und das wollten wir halt einfach ändern. Wir wollten einfach mal rein irgendwie hier in den Kontinent uns anschauen, irgendwie was sind denn die Probleme und den Startups sozusagen irgendwie als Mentoren und als Coaches zur Verfügung stehen. Und das war letzten Endes irgendwie der Einstieg auch hier nach Ostafrika, weil wir wirklich so während dieser 1,5 Jahre haben wir das gemacht. Wir haben das auch tatsächlich viel remote von Deutschland aus gemacht, ging auch da schon vor Zeiten von Corona. Wir waren aber auch tatsächlich vor Ort, nicht nur in Ostafrika, sondern auch in Kamerun. Aber was wir dabei kennengelernt haben, war halt eben so diese wahnsinnige, man sagt so schön, so vibrant, ne? Das war alles irgendwie diese ganze Szene hier und die Tech-Szene und diese Entrepreneur-Dichte auch hier auf dem Kontinent hat uns echt umgehauen. Und so keimte so langsam das Pflänzchen zur Idee von Code of Africa, weil wir haben so das Mentoring nicht hauptsächlich zu 100% pro bono gemacht und wir waren jetzt beide, mein Freund und ich, jetzt nicht Privatiers und konnten dann sagen, das machen wir jetzt die ganze Zeit so, sondern irgendwie haben wir dann gesagt, wir brauchen schon irgendwas, was monetarisiert. Und dann haben wir gesagt, Mensch, mit dem Background, den wir haben und unserem Business-Network zu Hause und alle schreien in Deutschland nach Fachkräften, nach IT-Fachkräften und hier gibt es sie, hier werden sie gerade alle frisch ausgebildet oder sind halt schon irgendwie alleine irgendwie oder schon selbst mit einem Startup am Markt und ehrlicherweise ahnt es keiner bei uns und dann die Frage stellen, wieso ist das so und können wir das nicht ändern? So, und so kam auch so ein bisschen dieser Name, ne? Und jetzt, du hast auch gefragt, so Code of Africa, was bedeutet das? Das ist so dieses, ja, ein bisschen zweischienig, sagt man. Einmal irgendwie, klar, Code of Africa, dieses Wort Code, dass man auch Coding, ne, so ein bisschen dieses Programmieren, das, was dahinter steckt, also diese Tech-Komponente, aber auch ganz einfach irgendwie mal so dieses Encoden von Afrika, diesem bei uns dann oft auch nicht wirklich, Kontinent, den man so alles, oder wo wir vieles auf dem Zettel haben. Also wir haben vielleicht die Negative News auf dem Schirm, so wenn mal wieder eine Bombe in Nairobi in irgendeinem Einkaufszentrum explodiert oder ja, Flüchtlingskrise, ne, um jetzt mal so ein Buzzword zu nutzen und so weiter und so fort. Aber das, was hier wirklich so an positiven Dingen abgeht, das weiß kaum einer. Und das, da wollen wir mit Code of Africa rein. Das wollen wir entcoden sozusagen.
Ja, das ist ja super. Weil ich habe, für mich ist es auch, also ich fand das auch erstmal interessant und dachte halt irgendwie auch, okay, Afrika habe ich so auch überhaupt nicht. Also alles, klar, natürlich auch in unserer Branche ist natürlich viel mit Offshore, Nearshore und so weiter. Aber eben nie Afrika, ne? Sondern eher
so die Klassiker, ganz andere, ne? Länder, Indien, ne? Ja. Ukraine, ja, ne? Ja. Jetzt irgendwie Osteuropa, ja, und so weiter und so fort. Hm. Genau.
Mhm. Ja, genau.
Das haben so die meisten auf dem Zettel, aber genau das, was du sagst, irgendwie eben. Kaum oder gar nicht Afrika.
Hm, ja, echt spannend.
Das ändern wir jetzt.
Ja, das ist super. Und hast du da irgendwelche Veränderungen jetzt noch gemerkt, seitdem du für Code of Africa arbeitest? Oder was nimmst du da auch selber so raus? Oder was ist sozusagen auch das, was dich immer wieder motiviert oder weswegen du auch da aufstehst? Und was gibt dir da Energie?
Der wahnsinnige Boost an, Boost an Horizonterweiterung, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so richtig irgendwie aus, aber so, ich fühle mich halt irgendwie seit diesen 2 Jahren und auch schon vorher, als wir hier gementort haben, ne, das habe ich irgendwie angefangen mit, weiß ich nicht, Anfang 40, so, ne, und ich lerne jeden Tag so unfassbar viel Neues und das hat mich halt persönlich auch nochmal total nach vorne geschossen. Ne? Also sonst war man so ein bisschen in so einem Hamsterrad, ne? Dachte dann auch immer irgendwie so, ja, ach irgendwie, ich kann ja auch nichts anderes, ich bin jetzt hier irgendwie die Fashion-Tante, also spitz das jetzt mal. Aber dann wirklich in so eine ganz neue Branche, in eine ganz andere Kultur oder in eine neue Kultur, ob sie jetzt so anders ist, irgendwie können wir nochmal bequatschen. So dieses jeden Tag hier wirklich aufs Neue zu sehen, mit welcher Inbrunst oder mit welcher Energie Dinge angepackt werden. Und jetzt nicht nur von den jungen Leuten hier, von den jungen Talenten, sondern generell, so wie jetzt auch zum Beispiel Ruanda gerade so die Pandemie meistert und so. Also ich saug ganz viel auf und das gibt mir die Energie. Ich finde es mega spannend.
Ja, cool. Du, jetzt habt ihr es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Thema, also IT-Outsourcing, das ist ja auch oft mit Kostenersparnis verbunden. Was würdest du denn sagen, wie passt denn das irgendwie auch dann jetzt im Speziellen, weil wir ja eine deutsche Audience haben, irgendwie zu deutschen Unternehmen und auch gerade, wenn wir dann über Corporate Social Responsibility reden oder das Thema Nachhaltigkeit, also wie ist da für dich sozusagen das Zusammenwirken?
Du, als allererstes irgendwie finde ich es wichtig finden es noch immer, wir im Gründerkreis, dass wir nicht als erstes über den Preis kommen. Ne? Und das ist uns allen eine Herzensangelegenheit. Wir kommen vielmehr eben über die Notwendigkeit, eben die hier vor Ort eine nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen, eben nicht nur in Ruanda, sondern generell in den Ländern, wo wir tätig sind, eben noch in Kenia und Uganda mit dem, was wir machen. Ne? Also jetzt auch im Kleinen irgendwie eben da was zu bewirken, eine Arbeitsplatzentwicklung voranzutreiben, diese Brücke einfach zu bilden irgendwie zwischen dem, was hier passiert und zwischen dem, was bei uns in Deutschland in der Branche passiert. dann irgendwie zu gucken, Mensch, irgendwie, was können wir hier noch irgendwie neben irgendwie da Arbeitsplätze zu schaffen, was können wir hier noch tun? Wir gucken, dass wir Trainingslager machen, die nennen wir so Bootcamps, ne? Also dass wir halt auch junge Absolventen von den Unis an die Hand nehmen und sie so fit machen für den internationalen Arbeitsmarkt. Ne? Das sind alles so Dinge, die sind uns wichtig. Und das ist auch irgendwie wichtig, oder das ist, finde ich auch, das ist für unsere, also muss auch für unsere Kunden wichtig sein oder sollte auch irgendwie für unsere Kunden wichtig sein, weil wir machen das jetzt nicht irgendwie um, also wir können auch nicht die indischen Preise zum Beispiel schlagen oder so, ne? Also wir sind nach wie vor irgendwie, also wenn man so schaut, ein deutsches Unternehmen, was halt irgendwie auf dem deutschen Arbeitsmarkt sucht, nach Softwareentwickler und jetzt ein Team neu aufbauen will oder ergänzen möchte, können wir trotzdem irgendwie 40-60% günstiger sein als Vollzeitkräfte mit den ganzen Overhead-Kosten in Deutschland verbunden. Na, also wir schlagen da die Preise. Aber wie gesagt, es ist uns wahnsinnig wichtig, dass wir da jetzt nicht den Hauptfokus drauf setzen, sondern es geht wirklich Hand in Hand mit unseren Kunden, eben diesen Impact zu leisten und dass dein Kunde auch Lust drauf hat, sozusagen, und offen ist und auch agil ist, diesen Weg mit uns zu gehen. Das ist ganz wichtig.
Ja, das ist ja auch, ich meine, wenn man jetzt mal auf Diversity guckt und eben auch die Vorteile von Diversity, das sind natürlich auch einfach ja auch nochmal, das bringt ja irgendwie auch nochmal ein neues Thema rein, ne? Absolut. Also insofern ist das ja eben, kann man das, glaube ich, nicht nur in Zeilen Code messen.
Nee, definitiv nicht.
Du hattest das am Anfang so ein bisschen gesprochen auch, dass es da tatsächlich, also das ist ja auch für mich so neu, ne? Also klar, es ist ja logisch, dass es auch eine Tech-Szene gibt. Aber auch darüber habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die denn von der deutschen oder von der europäischen Tech-Szene?
Tech-Szene, Digitalisierung, das sind alles so Dinge irgendwie, die, jetzt mal mit der Digitalisierung anfangen, irgendwie die unterscheiden sich schon mit den Basics, ne? Also ich habe im Vorgespräch mit Maike erzählt, wir haben hier eine Internet-Coverage im Land von 97% 4G LTE. Keine Ahnung, was hat Deutschland oder Hamburg? Ich fühle mich da teilweise, weiß ich nicht, ist man da mit 50% gut aufgehoben? I don't know. Also ich finde irgendwie so, das ist schon mal so die Basis für alles, ne? Wenn man so über Digitalisierung spricht oder Tech spricht. So, also da hat eben das Land hier oder auch die Nachbarländer, die haben halt einen riesen Fokus auf diesen ganzen ICT-Sektor gesetzt in den letzten Jahren, ne? Also Informations- und Kommunikationstechnologie-Sektor. Und gerade Rwanda ist eines in diesem Bereich irgendwie am stärksten wachsenden afrikanischen Ländern in der Tat und hat halt auch eine ganz klare Wachstumsstrategie, was so IT-Services anbelangt, weil sie eben auch landlocked sind. Das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Irgendwie vielleicht, klar, wenn man so ein bisschen bewandert ist und weiß, was das für Nachbarländer sind, dann ahnt man vielleicht schon, dass Rwanda eben nicht am Meer liegt. Das heißt, hier gibt es keinen Hafen in der Nähe. Wenn Güter exportiert werden müssen, müssen die erstmal irgendwie weit über Land geschickt werden, etc., etc. Und dann liegt irgendwann auf der Hand, Dienstleistungen eben zu exportieren. Das sind halt nochmal so ein paar Gründe irgendwie so, die dafür sprechen, sich das hier mal ein bisschen genauer anzugucken. Ja, und dann jetzt mal ab von der Internet-Coverage, die hier wirklich fantastisch ist und egal, wo man hier ist, also ich habe auch irgendwie, ne, Maike erzählt, man kann auch einen Wochenendausflug machen und man ist mitten im Dschungel und hält mal irgendwie auf den Gorilla sein Handy und schickt es dann noch zu den Freunden nach Hamburg oder so. Also das tut's hier, egal wo man ist, in the middle of nowhere tatsächlich. Und das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, es ist ja hier, man spricht so, Nils, das wirst du kennen, so ein bisschen vom Greenfield und Brownfield, ne, und ich meine, Greenfield, und das ist hier klassisch Greenfield, also grüne Wiese. Hier gibt es keine alteingesessenen Strukturen, so wie wir das irgendwie von uns kennen. Ne? Wir hatten eine Industrialisierung, es gibt alteingesessene Prozesse, es gibt eine starke Automobillobby jetzt mal, ne? um das mal als Beispiel zu nennen. Das ist hier alles eben etwas anders, weil es wurde halt viel geleapfrogged, nochmal so ein schöner Ausdruck. Leapfrogging bedeutet sozusagen, dass verschiedene Stufen, die wir so kennen, ne? Also Industrialisierung war jetzt mal irgendwie so ein Wort, irgendwie, dass die übersprungen werden. Also klassisches Beispiel hier, es gab hier nie eine Landline-Telefon. Ne? So, also wir kennen alle noch früher so das Drehtelefon-Ding, ne? So, oder generell, also es gab auch eine Zeit vor Handy, das gab es hier nicht. So, und dadurch, dass es das aber nicht gab, hatte man Greenfield und dadurch irgendwie hatte man mit in dem Moment, wo eben Mobiltelefon auf den Markt kam, ist das hier viel schneller etabliert worden und man hatte viel schneller noch wahnsinnig tolle Businessmöglichkeiten um dieses Mobiltelefon herum. Ne, so 2007 M-Pesa, so dass man irgendwie, also sozusagen M-Pesa für die, die es nicht kennen, das ist so ein mobiltelefonbasierter Geldtransfer und Zahlungsmitteldienst. Ne, also hier auf dem Kontinent hat, sag ich mal, Gros eben nicht das klassische Bankkonto, vielleicht nochmal so ein Leapfrogging, so wie wir das kennen. Dementsprechend irgendwie, ja, ist hier halt auch so dieses Mobile Money quasi erfunden worden auf dem Kontinent. Und das sind halt alles so Dinge, die hier dann plötzlich schon eben das Stück auch weiter sind, als das, was wie das bei uns irgendwie vielleicht der Fall sein kann, aufgrund dieser eher alteingesessenen Strukturen, Lobbys etc.
Ich finde das so spannend und allein schon, wenn du das erzählst mit dieser Coverage, ne? Also fahr mal mit dem Zug von Hamburg irgendwie südlich der Elbe. Da kannst du auch, das kannst du gut zum Meditieren nutzen, ja, die Zeit, weil Internet hat man nicht. Ich kann mich auch erinnern, dass wir über das Durchschnittsalter in Ruanda gesprochen hatten. Magst du vielleicht dazu noch ein paar Worte verlieren und vielleicht auch einfach das Thema auch Bildung und was da so dein Eindruck ist aus dem Land einfach?
Sehr, sehr gerne. Ja, wir hatten über das Medianalter gequatscht, ne? Das heißt ja irgendwie genau, wenn man so innerhalb so einer beobachteten Gruppe eben 50% jünger und 50% älter ist und das, was dazwischen ist, ist dann diese Median-Kennzahl. Die ist in Ruanda 19 Jahre. Das ist jetzt auch gar nicht für den afrikanischen Kontinent so sehr ungewöhnlich jung, ne? So, aus den verschiedensten Gründen und da spielt auch immer die Historie des einzelnen Landes irgendwie natürlich eine Rolle. Ist es dann halt so jung, dieses Medianalter? Ich hatte ja auch gefragt, ne, ob ihr kennt, dich habe ich schon aufgeklärt, Michael, vorgesprochen. Nils, weißt du oder kennst du das Medianalter aus Deutschland oder in Deutschland?
Nee, ich würde mal sagen, über 40.
Definitiv. Über 40. Wir sind irgendwie, ja, 46,5. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist der dritthöchste Wert nach Monaco und Japan weltweit. Das ist krass, ne? Krass. Ja. Und und ich glaube so Weltbevölkerung, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal gezählt wurde, ich glaube 2015 oder so, vor 5 Jahren irgendwie, ist halt so jetzt mal, um so ein bisschen Schnitt zu haben, 30 Jahre. Ne? Also liegen wir mit Deutschland durchaus weit drüber, Ruanda um einiges drunter. Das ist ja auch genau irgendwie der Grund, warum hier so ein wahnsinniger Fokus auch von der Regierung drauf ist, irgendwie zu schauen, was haben wir denn jetzt irgendwie für dieses junge Volk, für diese junge Bevölkerung? Was gibt es da für Chancen? Was gibt es hier für Zukunftschancen? Und was man nämlich auch noch dazu wissen muss vielleicht kurz, dass Ruanda das, ich glaube, am zweitdicht besiedelste Land Afrikas ist, ich glaube, ganz knapp hinter Mauritius. Das heißt, überproportionales Bevölkerungswachstum zu dem Land, was zur Verfügung steht. Ne? Das heißt, auf dem Land hier ist dann halt auch viel Selbstversorgung, aber die Flächen, um irgendwas anzubauen, irgendwie werden auch immer geringer. Dementsprechend ist halt auch die Chance, jetzt so, was so Agriculture anbelangt, irgendwie da irgendwas zu exportieren, irgendwie auch immer geringer. Und wie schaffen wir jetzt Arbeitsplätze? Und da hat eben die Regierung verhältnismäßig früh erkannt, das geht eben über diese IT-Services, da können wir gut unsere Dienstleistung exportieren und hat angefangen, durchaus renommierte Universitäten zu gewinnen, hier ins Land zu kommen. Zum einen Carnegie Mellon University, mag der ein oder andere kennen aus den USA. Dann gibt's die verhältnismäßig jetzt auch wirklich berühmte oder mittlerweile irgendwie, weil man, also ich zumindest irgendwie lese immer häufiger über die African Leadership University, genau, der ursprünglich gegründet in Johannesburg, ist jetzt halt hier auch irgendwie seit einigen Jahren vor Ort. Und hier gibt's dann eben diese Studiengänge, Computer Engineering, Computer Science, Software Engineering, ne, alles irgendwie in diese Richtung. Und dann daneben natürlich auch noch lokale Universitäten, eben für natürlich auch die Studenten, die sich jetzt weder die Carnegie Mellon noch die African Leadership University leisten können. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben jetzt hier irgendwie, es ist zwar immer eine ständig wachsende Mittelschicht, aber der Großteil ist halt, ja, hat halt einfach auch nicht das Geld, sich teure Universitäten leisten zu können. Die Lokalen sind aber ja quasi umsonst, das ist halt auch klasse und da passiert auch ganz viel. Und das Ding war halt nur, was ich hier beobachten durfte, dass ja nach der Graduation sozusagen und dann irgendwie diese Brücke dann in den Arbeitsmarkt zu transferiert werden, irgendwie das hakt hier noch ein bisschen. Mhm. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem jetzt speziell hier in Ruanda, da ist Kenia halt einfach das viel, viel größere Land. Hier gibt es so gut wie keinen Privatsektor. Diejenigen, die hier Arbeitsplätze schaffen, mehr Arbeitsplätze schaffen, sind so Banken und Ministerien und solche Dinge. Versicherung vielleicht noch, aber so richtig so einen klassischen Privatsektor gibt es hier einfach im Ökosystem nicht. So, das heißt, du hast irgendwann die ganzen Absolventen, aber du hast keinen Gegenpol, so, und oder nicht genügend Gegenpol hier auf dem lokalen Arbeitsmarkt. Und die dann da sind irgendwie, also die Unternehmen, die möchten dann auch gerne, am liebsten immer welche mit 4, 5 Jahren Berufserfahrung, okay, woher nehmen, ne? Wenn man sich so ein bisschen, also kennt man ja in Deutschland auch von einem Praktikum zum anderen, ja. Ne? Aber und dann irgendwie überhaupt so, also ähnlich ist es hier auch, wobei natürlich in Deutschland, ne, gibt es die Trainee-Programme, also es wird ja auch viel investiert, ehrlicherweise, in Ausbildung, auch in den Unternehmen in Deutschland. Das passiert hier halt eben auch weniger. So, und dementsprechend häufig hast du hier auch so eben Entrepreneurs, die, weil letzten Endes bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als selber zu gründen, weil sie nicht wirklich irgendwie einen Job finden. So, und dann hast du aber so ein bisschen die Spirale, klar, du kannst eine pfiffige Idee haben, aber greift die, sind genug, also ist genug Potenzial hier im Markt, wie komme ich überhaupt jetzt mit meinem Produkt auf den internationalen Markt, wie komme ich an Investoren und so weiter und so fort. Und das durften wir halt alles erfahren oder mitbekommen, als wir hier unten irgendwie als Mentoren unterwegs waren. Und das sind jetzt die Dinge, die wir so ein bisschen im Kleinen hier ändern wollen, und dem wir halt mit lokalen Partnern, das möchte ich auch nochmal echt nach vorne stellen. Das finde ich super wichtig. Ne? Das ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier hinkommen und denken, super, wir wissen jetzt, wie es läuft, sondern das war so ganz klar Mission von der allerersten Sekunde, dass wir uns hier unten vor Ort lokale Partner suchen. Startups, IT-Startups, Tech-Startups, mit denen wir partnern, wo wir ganz eng zusammenrücken und wo wir einfach zuhören, was sind so die Needs und wo können wir helfen und wie können wir sozusagen unser Netzwerk und deren Netzwerk möglichst schlau verbinden und daraus dann den sogenannten Impact leisten oder ja.
Ja, super. Also ich bin, wenn ich das mal so drüber nachdenke, ne, also jetzt halt für uns jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch Development-Themen, hört sich das ja erstmal super spannend an. Aber wenn wir jetzt angenommen, also wir jetzt als FED würden jetzt da auch jemanden einstellen aus Ruanda oder Kontakt aufnehmen, da ist es, also sehe ich schon so Themen für uns natürlich, dass wir eben auch so davon leben, dass wir einen relativ starken Zusammenhalt haben. Wir treffen uns immer mit einem Mann einmal im Jahr, fahren mit dem Zug weg. Haben natürlich auch diesen wirklich engen Austausch. Also wir haben jetzt auch gesehen, jetzt in Corona, es geht auch anders, ja. Also es lässt sich auch anders aufrechterhalten. allerdings schon natürlich schon mit Einschränkungen. Ne? Mhm. Und wie können Unternehmen das auch schaffen, eben so mit eben auch da mit Menschen aus Afrika trotz der Ferne irgendwie ein gemeinsames Team zu bauen oder die halt auch nicht sofort auszugrenzen. Ich meine, das ist ja schon erstmal ein anderes Thema. Ne? Also das ist ja, das eine ist ja, dass ich wirklich halt, sagen wir mal, richtig Aufgaben rausgebe. Ja. Ja. Das andere ist, dass ich ja die Personen richtig in mein Team integriere. Ne?
Genau, ganz genau. Ganz genau. Entschuldigung. go ahead.
Ja, und das wäre so, für mich wäre halt eigentlich so Letzteres interessant. Also ich möchte ja, also wenn, würde ich halt auch versuchen, die Person auch tatsächlich zu integrieren.
Sehr gut, Nils, weil genau Letzteres ist auch für uns interessant. Weil das andere irgendwie, dieses, ich sage jetzt mal, gibt's ja auch irgendwie so Plattformen, ne? Irgendwie Upworks und so weiter und so fort. Man wirft irgendeine Aufgabe über den Zaun und dann sitzt irgendjemand irgendwo auf der Welt und arbeitet dann diese Aufgabe ab, ne? Alles super anonym, dies, das. Das ist ja jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja auch wirklich diesen Austausch schaffen, eben jetzt nicht nur auf der rein beruflichen Tech-Ebene, sondern auch eben diesen Austausch, dass man voneinander lernt, was geht hier so in Afrika oder in Ruanda, was geht in Bremen, ne, so. Und da ist es total wichtig, dass das Team, genau das, was du sagst, irgendwie zusammenwächst. Und das geht natürlich nicht, wenn nur die eine Seite es möchte, sondern dafür braucht man erstmal einen Kunden, der dazu bereit ist, der es versteht, wie es ist, irgendwie mit dedicated Teams, ne, oder distributed Teams zusammenzuarbeiten, so ein klassisches, ne, verlängertes Werkbankmodell, wo es letzten Endes total egal ist, ob sein Teamkollege eben in Hamburg, Bremen oder Kigali sitzt, ne, und da bin ich jetzt auch nochmal, ich sag mal, hauptsächlich unsere Kunden kommen aus der Softwarebranche, für die war jetzt Remote Work auch vor Covid kein Fremdwort, aber es hat ja trotzdem nochmal einen großen Schritt irgendwie gebracht, das, was du ja sagtest, ne? Man musste dann jetzt irgendwie kurzfristig auch mal kreativ werden, wenn man nicht irgendwie gemeinsam im Zug irgendwo hinfahren kann, gibt's irgendwie, weiß ich auch nicht, jetzt eine virtuelle Weihnachtsfeier oder das oder zwischendrin einfach mal einen virtuellen Kaffee. Und genauso muss man sich das auch vorstellen, oder die Mühe oder diese Kreativität muss man dann halt auch haben, wenn eben der Kollege in Kigali sitzt, ne? Und da muss ich sagen, dafür liebe ich unsere Kunden, weil die hatten da alle von Anfang an sehr, sehr viel Lust drauf. Also ich spiele die Karte aber auch total transparent, weil ich auch sage, es funktioniert auch einfach nicht anders, ne? Also wir hatten durchaus, also ich will jetzt auch nicht immer nur von Positiverlebnissen quatschen, sondern es gab auch schon mal einfach so, also ein Projekt, an das erinnere ich mich, wo es sozusagen so ein bisschen eben war, dass der Kunde auch nicht so einfach Zeit hatte, irgendwie jeden Tag irgendwie ein Daily zu machen. Und dementsprechend irgendwie dann doch eher immer nur irgendwie alle paar Tage sich nochmal gemeldet hat mit Feedback und so. Und da merkte man so, oh, da wächst halt nicht so schnell was zusammen, ne? Aber wenn man so eh in so einem Agile Project Management irgendwie Environment unterwegs ist, wo man halt so in Sprints denkt und eh seine Dailies hat, Virtual Check-ins, ne, das ist schon mal so der erste Schritt. Und dann halt zu gucken, hey, ne, Thema Feierabend, Thema Weihnachtsfeier, und da gab es jetzt gerade ein ganz, ganz tolles Beispiel. Da hat nämlich einer oder der Kunde der ersten Stunde, genau, seit 2 Jahren sind die schon an Bord, die sitzen in Bremen und die haben eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht mit all ihren Mitarbeitern vom Standort. Und haben sich dann gedacht, so, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist ja Quatsch. Die Jungs irgendwie, also da arbeitet ein Team von Code of Africa in Nairobi zusammen eben mit den Jungs. Die gehören doch auch zu uns. Die laden wir natürlich ein. Und das muss wohl so unfassbar gut gewesen sein, dass dann halt sich auch so eine Dynamik entwickelt, dass eben, jetzt sag ich mal, Ali ist halt einer unserer Entwickler in Nairobi, sich eben nicht immer nur mit seinem Projekt-Teammate unterhalten hat, sondern sich halt auch mal mit anderen Leuten aus der Unternehmung irgendwie ausgetauscht hat. Und das ist was, da zehren jetzt plötzlich wieder beide Seiten von, ne? Und ich hatte jetzt irgendwie gerade vor einer Woche einen Workshop und es halt noch nach, ne? Also Kreativität hier, die Entwickler hier genauso als vollwertiges Teammitglied sehen, wie die Jungs und Mädels zu Hause. Und ganz ehrlich, klar, bei einer längeren Projektlaufzeit, und das hatten wir jetzt auch vor, wäre nicht Covid gekommen, dann muss das auch mal drin sein, irgendwie so, dass wir die Entwickler mal für ein paar Wochen irgendwie nach Deutschland schicken und es dann zum einen ja total spannend ist, irgendwie dann zusammen als Team zu arbeiten und dann vielleicht auch die Strukturen in Deutschland nochmal ein bisschen anders irgendwie zu beleuchten, aber halt auch eben das klassische Feierabendbier eben nicht virtuell, sondern mal gemeinsam genießen zu können. Auch das hatten wir in der Tat angedacht, ist jetzt nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.
Wie so vieles gerade. Genau. Das klingt richtig schön gerade mit der Weihnachtsfeier.
Ja, das war super.
Sag mal, kannst du, ein paar Worte gerne zu dem Portfolio allgemein, das ihr bei Code of Africa habt. Und wenn du ein cooles Beispielprojekt hast, darfst du das natürlich auch gerne einmal kurz erwähnen.
Ja, gerne, gerne. Also wir haben sozusagen alles, was so Web-Engineers, Mobile-Engineers anbelangt, im Portfolio, also klassische Web- und App-Entwicklung. Wir haben Backend-Entwickler, die wenn ich so das Portfolio auch rausgebe mit den Frameworks, mit den Languages und so weiter und so fort, die es halt da so gibt, ne? Also bekomme ich oft von den Kunden irgendwie reflektiert, ja Mensch, irgendwie so ist ja eigentlich alles dabei. Es ist ja klar, das ist ja so eine agile Geschichte, ne? Softwareentwicklung, also es kommen ja auch immer ganz viele neue Dinge dazu und auch das bekommt man hier natürlich mit. So diese ganzen klassischen oder gängigen Versionsverwaltungen irgendwie, mit denen wird hier gearbeitet, ne? Irgendwie GitHub und Konsortien, die ganzen Projektmanagementsysteme sind uns nicht fremd, die ganzen Remote Communication Tools natürlich auch nicht. API-Integration, Scripting, Dashboard-Entwicklung, Datenbank-Entwicklung, Branding auch, ne? Also jetzt nicht nur UI, UX, sondern auch wirklich zu gucken, so eine Corporate Identity mal zu erstellen. Auch da gibt es Designer im Team, die das hier super können. Als Beispielprojekt irgendwie nehme ich immer ganz gerne auch, jetzt sind wir schon das zweite Mal in Bremen, aber diesen besagten Kunden mit der Weihnachtsfeier, weil ich das Thema halt einfach so spannend finde und es halt auch ein super spannendes Thema für die Jungs in Kenia von Beginn an war. Und zwar stellen die virtuelle Musikinstrumente her. In dem Markt von so irgendwie Entwicklung von Musik-Plugins, die den kreativen Musikprozess sozusagen verbessern und die Musikproduktion dann auch vereinfachen. Wir haben dann so Kunden irgendwie auch in LA, ne, so die klassischen Musikproduzenten irgendwie. Hans Zimmer ist auch bei denen irgendwie mit im Board. Also so, das ist dann auch wirklich irgendwie ein mega spannendes Projekt natürlich auch für die Jungs eben hier, sozusagen jetzt nicht nur mit den deutschen Entwicklern zusammenzuarbeiten, sondern halt auch die Kunden dann in den USA zu haben. Und da geht's halt ganz, also das ist schon eine Nische, ne? Da geht's um Scripting von diesen Plugins, die sie dann da vertreiben. Und das war auch, muss ich auch nochmal sagen, irgendwie so klasse, irgendwie da hat der Kunde auch wirklich ganz, ganz viel, ja, auch Input geleistet und hat die Jungs dort onboardet. Ne? Sie sagen aber so, letzten Endes müssen wir, weil das so eine Nische ist, müssen wir auch die Entwickler hier in Deutschland onboarden und upskillen. Ja. Und das ist jetzt letzten Endes kein Unterschied, ob der in Bremen sitzt oder in Kenia. Aber die haben, natürlich auch ganz viel da von sich aus reingesteckt, dass sie da jetzt irgendwie eine schöne Team-Extension haben und das ist echt, nach wie vor, ich bin da immer ganz Fan, wie ihr so hört, ich bin auch Fan dann vom Kunden, weil der halt so wahnsinnig, sich da auch Mühe gegeben hat, ne? Man muss ja auch so ein Typ dafür sein, irgendwie so, dass man die da auch irgendwie onboardet und eben mit integriert in das Team und das hat so super funktioniert und dann ist halt auch noch das Produkt so spannend, was natürlich auch klasse ist.
Ja, super. Wenn ich jetzt irgendwie mit euch zusammenarbeiten will, wie sieht denn erster Schritt aus? Wen rufe ich an? Was tue ich?
Mich ist also ein bisschen so eine, keine One-Women-Show, aber nee, also ich bin immer so der Erstkontakt, genau, ruf mich gerne an, chatte mich an, wie auch immer. Dann schicke ich sozusagen immer mal so im ersten Schritt wirklich unser aktuelles Portfolio raus. Letzten Endes irgendwie ist es aber so, wie ich eben auch gesagt habe, irgendwie muss da jetzt nicht alles draufstehen. Oft irgendwie ist es dann halt auch so, dass die Kunden gemeinsam dann mit den Entwicklern in eine Richtung gehen und dann vielleicht nochmal so eine neue Language irgendwie gemeinsam entdecken. Quatschen wir über das, was, also über die, über den Demand, ne? Was benötigt ihr denn genau? Mhm. Und so, wenn du jetzt irgendwie auf das Portfolio guckst und das, was wir so bieten können, passt das zu deinen Needs und schauen wir irgendwie, ob ich damit ein gutes Gefühl habe, dass ich sage, das können wir wirklich, ne, weil manche Dinge können wir einfach mal auch jetzt noch nicht, ne, bin ich auch ganz ehrlich. Finde das auch ganz wichtig, das dem Kunden gleich zu sagen. Und dann ist es in der Regel so, dass wir mit dem Kunden gemeinsam schauen, was gibt es denn so als Testprojekt? Das hat sich halt irgendwie als total gut herausgestellt, eben weil dann alle Beteiligten einfach sich beschnuppern können und auch gucken, ob es das so tut. Ne? Das eine ist ja auch wieder das Tech-Stack, das andere ist aber, wie ist das jetzt mit Kommunikation? Passt das nicht? Und dann schnürt man so ein kleines Testprojekt und schaut, wie es im Testprojekt so läuft. Das ist so in der Regel alles so zwischen, sollte schon so um die 4 Wochen plus sein, 3-4 Wochen, ne? Manchmal haben wir auch ein Testprojekt, was ein bisschen länger läuft, damit man auch mal wirklich irgendwie so einen kompletten Prozess durchmachen kann, ne? Und jetzt nicht irgendwie nur, weiß ich nicht, irgendwie 1-2 Wochen. Ich finde irgendwie so, es sollte schon so ein bisschen allumfassender sein, damit man auch wirklich weiß, tut's das oder tut's das nicht. Und wenn es das tut, freuen sich alle. Und und dann geht's in die nächsten Schritte.
Ja, ihr habt ja keine Investoren bei euch drin, habe ich verstanden, ne? Was hat dagegen gesprochen?
Thema wirklich nachhaltig was zu bewirken und Investoren haben sich für uns so ein bisschen ausgeschlossen. Ich habe einfach schon zu viele, Startups auch in meinem persönlichen Umfeld gesehen, wo irgendwann, man saß nicht mehr im Driving Seat, ne? Man hat nicht mehr das Steuerrad selbst in der Hand, sondern die Investoren gucken halt und wollen halt Marge und so weiter sehen. Und dadurch, dass das nicht unser erklärtes Erstziel ist, wäre das genau der nicht richtige Weg. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir gründen jetzt keine Non-For-Profit, sondern schon ein For-Profit-Unternehmen, weil wir auch ganz klar sehen das oder finden für uns jetzt, dass man dann nur hier auch nachhaltigen Impact leisten kann, indem man halt Geld verdient, was man dann auch ein gutes Stück hier wieder reinvestiert eben in den Aufbau des Teams beispielsweise und in den Aufbau von Trainings. Wenn jetzt so ein Investor halt rein nach Zahlen schaut, wäre das vielleicht nicht so die richtige Kombination gewesen. Und wir sagen halt, wir wollen organisch wachsen. Wir wollen Step by Step wachsen, langsam, nicht zu schnell. Und jedes Projekt, was so reinkommt, finanziert halt ein bisschen, ein Stück weit mehr den Teamaufbau hier unten. So, und das wollen wir ganz gerne selbst gestalten.
Sehr cool.
Ja, hast du denn noch so einen Abschlussappell? Das machen wir ja mal so am Ende des Gesprächs nochmal. Was möchtest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal mitgeben?
Oh, da habe ich einen. Seid agil, nicht nur irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie, dass die neue Projektmanagement-Methodik irgendwie auszuwählen, sondern auch im Kopf und im Herzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Eine sehr liebe Freundin von mir, die ist Agenturchefin ja von so einer Kreativagentur in Deutschland und die manifestiert immer, habt keine Angst, weil die Angst ist nur im Weg. Und ich finde, so das sind so diese Dinge irgendwie, die ich einfach mal als letzten Schlussappell hier mit reinbringen möchte. Seid agil, offen im Kopf und Herzen und habt keine Angst. Das wird schon alles irgendwie. Und traut euch Dinge neu auszuprobieren. Und jetzt mit diesem ganzen neuen Remote Setup, was wir doch hier alle kennen, steht dem doch nichts im Wege.
Was ein schöner Appell, Anja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Und ich habe noch bestimmt 8 Punkte hier auf der Liste, über die ich auch noch gerne mit dir sprechen will. Aber die Zeit rennt. Lass uns mal überlegen, wie wir vielleicht noch mal weiter in Kontakt bleiben können. Und bis hierhin vielen, vielen lieben Dank.
Super, super gerne. Und ich danke euch für die Möglichkeit, hier mal ein bisschen zu quatschen.
Ja, super. Vielen Dank. Echt cool.
Ciao.
Ciao.
Macht es gut. Grüß den Schnee.
Ja, Nils, Anja war bei uns von Code of Africa. Ein tolles Gespräch, wie ich finde. Was sagst du?
Ja, echt wahnsinnig viel Input, ne? Aber wie du schon sagtest, auch hier hätte man einfach locker nochmal ein gutes Stündchen dranhängen können, weil es ist ja auch einfach, also für mich ist es ja also einfach eine ganz andere Welt, ne? Und das fand ich echt schon echt interessant, ja.
Ja, ich fand es halt vor allem auch nochmal cool, also wenn wir jetzt wieder über Nachhaltigkeit reden, ne, haben wir einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt auch von Nachhaltigkeit heute betrachtet, weil wenn ich mir jetzt wieder die SDGs anschaue, irgendwie das 10. ist weniger Ungleichheiten, auch zwischen Ländern oder dann wieder Partnerschaften knüpfen zur Erreichung der Ziele, also genau das sind ja die Themen und das zählt eben alles mit rein, ne, und das finde ich eben auch nochmal, das hat mir auch nochmal so ein bisschen Inspiration gegeben, hey, auch über wirklich nicht nur gedankliche Grenzen oder Landesgrenzen, sondern auch Kontinentgrenzen hinaus zu gucken und es wirklich als ein globales Projekt, was es ja ist, zu verstehen. Und das fand ich nochmal total großartig, den Austausch dazu.
Ja, finde ich auch super. Ja, Bildung gehört natürlich auch dazu, ne? Das ja. Ist ja eben einer der wichtigsten, ist natürlich auch ein sehr wichtiges Ziel in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ja, und ich fand, also für mich, ich hatte das überhaupt nicht auf der Platte, ne? Also das, was ich auch in dem, also das Afrika, dass die auch eine Tech-Szene haben und dass da einfach auch total viel geht, damit werde ich mich auf alle Fälle nochmal beschäftigen. Und was ich auch echt interessant finde, ist eben dadurch, dass diese Sprünge jetzt auch in dieser Digitalisierung einfach diese Sprünge möglich sind. Also die können plötzlich aufholen, infrastrukturell, ohne jetzt halt vorher eine Telefonleitung gehabt zu haben, weil sie halt eben alles einfach mobile machen und so weiter. Die sind plötzlich da und können dann natürlich auch eben eingebunden werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, Diversity eben auch nochmal zu spielen oder auch die Chancen, auch die Möglichkeiten oder auch das Thema auch zu nutzen. Da muss ich auch nochmal ein bisschen intensiver drüber nachdenken. Also auf alle Fälle hat mir da noch was zu knurren gegeben. Ich habe jetzt nur eine halbe Stunde bis zu unserer tollen Gala, Maike. Ich muss mir noch hübsch machen.
Ja, und dann natürlich auch am Ende, ne? Also Anja als Person ist natürlich auch einfach großartig und auch diesen Mut zu haben, auch da Sachen packen, ab in anderes Land und was aufbauen. Einfach schön.
Ja, und da, ja, sie ist ja da jetzt auch, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie lange sie da jetzt ist, ja. Also lebt sie da über ein paar Jahre? Auch solche Themen würden mich natürlich wahnsinnig interessieren. Also da müssen wir auf alle Fälle dranbleiben. Vielleicht können wir einfach mal überlegen, ob wir da nochmal irgendwie nochmal, was wir nochmal machen, ob wir das nochmal in Clubhouse vertiefen oder so. Also da können wir nochmal drüber nachdenken,
Maike. Ich glaube, die Themen gehen nicht aus. Ja. Nils, jetzt haben wir schon echt ein paar Mal darüber gesprochen, aber wir sind wirklich aufgeregt. Wir sehen uns gleich bei der Gala.
Ja, alles
virtuell
klar.
Natürlich.
Super. Bis dann. Alles klar, bis dann. Tschüss.